Weil in den allermeisten Fällen sind es die Staats- und Regierungschefs und ihre Minister und eine Mehrheit des Europäischen Parlaments, die die Regeln, die da kritisiert werden, Stichwort Duschkopfverordnung und was da alles kam, mit großen Mehrheiten beschlossen haben und sich dann selbst in den Rücken fallen. Und dass sie sich das selbst tun, das merken sie nicht. Sondern sie tun in dem Wahlkampf immer so, als ob das sowas ganz, ganz, ganz Fernes wäre. Und das ist ein großes Problem, was nicht unbedingt hilft, um Wähler und Wählerinnen für die Europäische Union zu begeistern.
Heute sozusagen, wenn man es so nennen kann, eine Nachlese zu den Wahlen zum Europäischen Parlament. Gestern fanden sie bei uns statt, in Tirol eben gerade eine besonders niedrige, markant niedrige Wahlbeteiligung. Da haben wir auch schon einiges gehört von meinem heutigen Gast, vom Professor Andreas Maurer von der Universität Innsbruck, vom Institut für Politikwissenschaften. Der Marco hat uns ein E-Mail geschrieben, der schreibt, wir nehmen doch immer mehr wirtschaftlich schwache Staaten in die EU auf und lassen deren Firmen bei uns zu Geld kommen. Es geht niemand zu dieser Wahl, weil niemand nie eine EU in dieser Form will, mit einem Rufezeichen. Das Ganze ist doch ein Verbrechen am früheren neutralen Staat Österreich. Herr Professor Maurer, wenn Sie den Inhalt dieses E-Mails hören, woran denken Sie da, an das Referendum zum Beitritt Österreich zur EU?
Ja, es ist sozusagen verklausuliert, das, was ich auch unter Professorenkollegen immer wieder höre. Sagen, wir haben in Österreich nicht unter diesen Bedingungen im Referendum Ja oder Nein gesagt, sondern die Bedingungen, unter denen wir beigetreten sind, haben sich massiv geändert und seitdem stimmt eigentlich nur noch der Nationalrat darüber ab, also über die jeweilige Änderung. Und es wäre mal wieder an der Zeit, sozusagen so eine Art Mitgliedschaftsreferendum durchzuführen. Das ist nicht so entfernt, wie das jetzt klingt, sondern wie gesagt, das gibt's auch in der akademischen Diskussion. Warum sollte man nicht mal so ein Mitgliedschaftsreferendum durchführen, ähnlich wie das, was in Großbritannien auch diskutiert wird? Die andere Sache, dass wir immer sozusagen jetzt zurzeit die armen Staaten aufnehmen, würde ich etwas relativieren wollen. Das erste ist, die Staaten, die wir gerne aufnehmen würden, wollen nicht. Also ob das Norwegen, Island oder die Schweiz ist, sie möchten eben gegenwärtig nicht beitreten. Das wären mit Sicherheit keine armen Staaten. Er hat auf jeden Fall insofern recht, als dass sich den Beitritt sozusagen der vielen ostmitteleuropäischen Staaten und jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwann in den nächsten 15 Jahren der Balkanstaaten Regionen Mitglied der Europäischen Union werden, die billiger produzieren. Und das kann man natürlich dem Kapital, der Industrie und den Regierungen vorwerfen, dass da eine gewisse Absicht dahinter steckt, eben die Preise nach unten zu treiben. Nur, was wäre die Alternative, wenn wir diese Staaten nicht aufnehmen würden, obwohl sie beitrittsreif sind nach allen Standards, würden wir uns sozusagen an ihnen vergehen. Weil wir sagen, wir sind offen. Jeder europäische Staat, der die Standards erfüllt, kann Mitglied werden. Wenn die Standards erfüllt werden, dann müssen wir sie aufnehmen und müssen uns dann auch ihnen gegenüber solidarisch zeigen. Ich würde halt eher von unseren Regierungen erwarten, dass sie, was dieses Preis- und Lohndumping angeht, sehr viel stärker einschneiden wird, als es gegenwärtig der Fall ist. Das ist aber, so wollen Sie sagen, das Erbe der Kommission Barroso II, dass die einfach extrem neoliberal gewesen ist und sozusagen eine große Mehrheit in Europa geglaubt hat, dass sozusagen einfach nur ein freier, liberalisierter Markt die Wirtschaftskrise schon irgendwie beheben helfen. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
Ich habe noch ein E-Mail und dann haben wir noch zwei Hörer. Also bitte jeweils um ganz kurze Statements. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit. Also, da schreibt die Eva, sehr geehrter Herr Esberger, warum stellt man sich nicht die Frage, ob es nicht an den Politikern selbst liegt, dass die Wahlbeteiligung so gering war? Kann man da kurz was drauf sagen?
Ja, die Frage stelle ich mir schon, dass es natürlich an den Politikern liegt. Klar, dass die Politiker eben keinen echten Wahlkampf machen, der einen Anreiz dafür liefert, dass man wählen geht.
Dann haben wir den Herbert, der sagt, die Politiker, die wir jetzt gewählt haben, die gehen ins Exil nach Brüssel. Herbert, wie meinen Sie das?
Ich denke mal, die geringe Wahlbeteiligung war eigentlich ein Kompliment. Weil bei der Wahl ist es darum gegangen, welche Politiker man für ein paar Jahre ins Exil schicken will nach Brüssel, dass sie wenigstens in Österreich keinen Schaden mehr anrichten können. Anscheinend sind die Leute recht zufrieden.
Anscheinend sind die Leute recht zufrieden? Also doch mit der EU zufrieden?
Naja, sagen wir so, also man schickt die Politiker nicht ins Exil. Also das ist eine ganz falsche Vermutung. Ich meine, die Politiker, die in Brüssel sind, nochmal entscheiden über 70-80% unseres Alltags. Was auf dem Marmeladenglas draufsteht, wer unter welchen Bedingungen über und durch die Alpen fahren darf, wie Autos gebaut sein müssen, das alles wird in Brüssel von den Europaabgeordneten entschieden. Ich hoffe mal, dass sie das nicht im Exil tun, sondern dass die meisten von diesen Abgeordneten auch noch eine Rückbindung an ihr jeweiliges Heimatland, ihre Heimatpartei und ihre jeweilige Region haben.
Mhm. Da schreibt uns noch der Fritz Gurgiser, im Jahr 1994 wurde die Bevölkerung in das Jahr zur EG hineingeschwindelt. Seit Jahren bezahlen wir eben dafür und nicht für geänderte Rahmenbedingungen. Die waren damals schon klar vorgegeben, wurden aber verschwiegen. So einfach ist das.
Ja, also das Österreich, das Deutschland, dass die sozusagen mehr in das System einzahlen, als sie rauskriegen, hat was mit unserem relativen Reichtum zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir alle hier in Österreich 2 Wochen lang nicht rauchen würden, kein Alkohol trinken und nicht tanken, sind wir fürs europäische System ganz schnell Nettoempfänger, weil sich das, was wir aus Österreich nach Brüssel zahlen, danach richtet, was wir hier letzten Endes ausgeben. Wenn wir nichts mehr ausgeben, wenn kein Steueraufkommen damit da ist, dann sind wir rechnerisch arm. So einfach ist das. Wir sind ein relativ reiches Land.
Der Christian ist noch dran.
Ich wollte nur sagen, dass ich einer der wenigen glühenden Verehrer der EU bin und positiv überrascht wurde, dass nur 20% die FPÖ gewählt haben. Wenn man an den Stammtischen gesessen ist, dann hat man die Meinung gehabt, dass mindestens 50% die FPÖ wählen würden, weil sie alle geschumpfen haben. Wie ist es zu erklären, dass dann trotzdem 2/3 eigentlich ÖVP und SPÖ als doch Verehrer oder zumindest positiv Stehende zur EU gewählt haben und nur 20% FPÖ?
Professor Maurer, wenn Sie jetzt noch den Herbert da gehört haben, der Christian, Entschuldigung, wenn Sie den noch gehört haben, ja, doch ein glühender Verehrer der EU, gibt's auch.
Gibt es auch, das ist auch schön, dass es die gibt. Nein, aber dass viele Leute sozusagen über die EU schimpfen und dann doch eben eher sozusagen die Mainstream-Parteien wählen, darf nicht vergessen, das Schimpfen über irgendetwas ist einfacher als das glühend dafür sein. Das ist immer so. Deswegen gewinnen bei Referenten auch häufig eben die Neinsager und nicht die Ja-Sager. Und das ist sozusagen in der Natur einer politischen Debatte selbst mit drinne. Ich würde allerdings auf der anderen Seite das nicht klein halten wollen. Zwar hat die FPÖ nur 20%, aber ich sage mal, aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland sind 20% für Rechtsextreme eine Katastrophe. Also wenn bei uns sozusagen die NPD nicht wie jetzt dieses Mal zum ersten Mal einen Abgeordneten entsenden würde, sondern auf deutsche System übertragen, 2025, ich glaube, dann müsste Frau Merkel zurücktreten.
Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen, wie geht jetzt das eigentliche Prozedere weiter? Und ich sehe vor mir die Uhr runterzählen, wir haben noch 50 Sekunden, also bitte eine ganz kurze Antwort, wie wird es jetzt weitergehen?
Also heute gibt es ein Abendessen in Brüssel zwischen den Staats- und Regierungschefs und da unterhält man sich dann eben über die Nominierung des Kommissionspräsidenten. Ich gehe davon aus, dass die Spitzenkandidaten dabei sitzen werden und da auch mitberaten werden. Der ganze Prozess wird dauern. Wir wissen, dass es erst am 6. Juni ein Treffen geben wird in Schweden unter einigen der konservativen Parteienfamilie, eingeladen von Herrn Reinfeldt, um über diese Fragen zu beraten.
Bis wann wird es dann einen neuen Kommissionspräsidenten geben?
Es sollte vor der Sommerpause zumindest mal den Kandidaten geben, der sich dann den Wahlen im Europäischen Parlament stellt.
Herr Professor Maurer, ich danke Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie in die Sendung Hallo Tirol gekommen sind. Sie haben einen sehr engen Zeitplan, das weiß ich. Deshalb einmal mehr Dankeschön dafür, dass Sie in die Sendung gekommen sind und alles Gute.
Bitteschön, danke.